The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 13. Juni. Die Weltraumfirma von Elon Musk, SpaceX, ist mit dem größten Börsengang in der US-Geschichte an die Nasdaq gegangen und hat mittlerweile eine Gesamtbewertung von $1.77 Billionen. Im Schloss Bellevue, also beim Bundespräsidenten, ist für 2 Wochen der Bronzeabguss einer japanischen Sexpuppe eingezogen und Björn Höcke hatte Westdeutsche zu deutsch sprechenden Amerikanern erklärt. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Westdeutsche also, die keine richtigen Deutschen seien, sondern deutsch sprechende Amerikaner. Nun könnte man an dieser Stelle natürlich fragen, wer hier eigentlich die Autorität besitzt, Deutschen das Deutschsein zu erklären. Aber vielleicht ist die interessantere Frage eine andere. Was genau ist eigentlich Deutsch? Nun, es ist Goethe.
Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
Es ist Schiller.
Verflucht sei die Torheit unserer Ammen und Wärterinnen, die unsere Fantasie mit schrecklichen Märchen verderben.
Deutschland ist Nena.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich.
Und Shirin David.
Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau.
Und natürlich auch Echo Fresh.
Oh yeah, herzlich willkommen. Mein Name ist Echo Fresh. Man nennt mich König von Deutschland.
Deutsch, das ist dieser spezielle deutsche Bahngeruch. Deutsch, das ist eine DM-Marktdichte, die ihresgleichen sucht. Deutsch, das ist Anbaden und Angrillen. Der Harz, der Schwarzwald und der Strandkorb. Der Frankfurter Kranz, der Berliner Döner und das Düsseldorfer Altbier. Der Riesling von der Mosel und das Abendbrot. Sülze mit Bratkartoffeln und natürlich Freibad-Pommes.
Freibad-Pommes und ein Kaltgetränk. So fühlt sich's an, wenn du bei mir bist, weil sich das Gefühl nicht beschreiben lässt. So wie Freibad-Pommes und ein Kaltgetränk.
Deutschland, das ist Kehrwoche. Frühstücksbrettchen, die Funktionshose, Adiletten, FKK, draußen nur Kännchen, der Brustbeutel, Feierabend, freie Fahrt für freie Bürger. Deutschland, das ist Bürokratiewahnsinn. Das Handtuch auf der Poolliege, Kleingarten, Verordnungen und überhaupt Schrebergärten. Weißer Spargel und Federweißer, Pünktlichkeit und Tupperware. Deutsch ist die Rechnung zu teilen und die Schadenfreude. Der Gartenzwerg und das Fachwerkhaus, die Reiserücktrittsversicherung und natürlich Mahlzeit.
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 Oder Mahlzeit.
Mahlzeit.
Deutsch ist der Tatort und Loriot, Oktoberfest und der Italiener an der Ecke ein bisschen Berghain. Ein bisschen Grüß Gott und ein bisschen Habibi. Blutwurst mit Zwiebeln. Deutsch ist der Kommunist Karl Marx. Deutsch ist der Kapitalist Karl Lagerfeld. Vielleicht aber ist das Deutscheste, immer wieder zu hinterfragen, was jetzt eigentlich Deutsch ist. Statt zu genießen, was eben alles so schön Deutsch ist. Und so kommen wir zu unserer Frage der Woche. Was ist für Sie typisch deutsch? Was hat in unserer kleinen Aufzählung hier vielleicht aus Ihrer Sicht dringend gefehlt? Schicken Sie gerne eine Sprachnachricht via WhatsApp. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und in der vergangenen Woche wollte ich von Ihnen wissen, wo und in welcher Form wurde in Ihrer Nähe schon einmal ein Handy genutzt, wo Sie dachten, das kann doch wohl bitte nicht wahr sein.
Hallo liebe Alef, ganz toller Beitrag zum Thema Handy und wo wir es denn überall benutzen, unser liebes Smartphone. Ich habe letztens nicht schlecht gestaunt, als am Ende vom Yogakurs mitten im Shavasana, der Schlussentspannung, ein junges Mädchen sein Handy auspackte und lieber Textnachrichten schrieb.
Hallo, liebes Pionierteam. Mein Name ist Zara und ich lebe mit meiner Familie in Peking. Und ehrlich gesagt, ich sehe diese Handynutzung überall, wo sie eigentlich nicht hingehört. Beim Teamlunch, wo alle am Tisch sitzen und trotzdem jeder auf sein Display schaut. Familienväter auf dem Scooter, vorne und hinten jeweils noch ein Kind und trotzdem das Handy in der Hand. Beim Family Dinner das gleiche Bild. Hier bei mir im Gym stehen Leute an Geräten, aber trainieren nicht, sondern scrollen nur. Die Didi-Fahrer hier, was so das Taxi hier ist, jonglieren teilweise mit 2 oder 3 Handys gleichzeitig. Und noch eine Sache, was echt traurig ist zu observieren, ist, dass selbst einjährige Kinder im Restaurant die Smartphones der Eltern in der Hand haben, oft noch laute Videos gucken. Und ja, von dem her ist das hier in Peking zumindest allgegenwärtig. Aber ich glaube auch überall in der Welt kann man das gerade beobachten. Liebe Grüße aus Peking.
Vielen Dank fürs Mitmachen und in der kommenden Woche lautet die Frage, wie gesagt, was ist typisch deutsch? Eine neue Woche steht an, sie wird sportlich, politisch und ganz bestimmt wild. Los geht's! Heute beginnen in Berlin die Tennis Open. Das Damen-Tennis-Turnier geht dann bis zum 21. Juni. 9 der 10 besten Tennisspielerinnen der Welt sind dabei vertreten. Auch Serena Williams, sie ist im Doppel angemeldet. Morgen feiern 2 sehr wichtige Männer Geburtstag, nämlich der US-Präsident Donald Trump, der feiert seinen 80. Geburtstag. Und Trump war bereits bei seinem Amtsantritt 2025 der älteste US-Präsident der Geschichte. Und auch feiert morgen ein gewisser Gabor Steingart seinen Geburtstag, den 64. Wir wünschen ihm alles Gute. Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft weiter und morgen Abend trifft Deutschland im ersten Gruppenspiel um 19 Uhr deutsche Zeit auf Curaçao. Am Montag tagen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und das Vereinigte Königreich und die USA. Es ist G7-Gipfel im französischen Evian. Die kleine Stadt liegt nahe der Schweizer Grenze und nur sehr unweit von Genf entfernt. Und dort wird sich gerade auf den Gipfel vorbereitet. Das bedeutet, Ladenbesitzer verbarrikadieren ihre Geschäfte aus Angst vor möglichen Ausschreitungen. Grenzübergänge und Autobahnen werden aus Sicherheitsgründen teilweise gesperrt. Tausende Polizisten und 4000 Soldaten rücken in die Region ein. Natürlich wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz für den Gipfel nach Frankreich reisen. Am Dienstag werden die Konjunkturerwartungen für Juni vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung veröffentlicht und das Juni-Credit-Kaufangebot für die Commerzbank läuft um Mitternacht planmäßig aus. Die UniCredit hat bereits im Mai ein Kaufangebot für die Commerzbank gemacht. Die italienische Großbank kontrolliert bisher knapp 30% der Commerzbank-Anteile. Es wird interessant sein, wie viele Kleinanleger dann dem Kaufangebot gefolgt sind. Am Mittwoch wird die US-Notenbank über das weitere geldpolitische Vorgehen entscheiden und am Donnerstag wird die IFO-Konjunkturprognose für den Sommer veröffentlicht. Ebenfalls am Donnerstag wird der Europäische Rat tagen, das oberste politische Leitorgan der Europäischen Union. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten, die Präsidenten des Rates und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden über die großen Themen sprechen. Dazu gehören dieses Mal die Wettbewerbsfähigkeit und die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union bis 2034 sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Linke hält am nächsten Wochenende den Bundesparteitag in Potsdam ab, beginnend mit Freitag. Und in Kiel ist am Freitag die Kiel Security Conference 2026, mitorganisiert von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei sein werden Außenminister Johann Badefuhl sowie die Außenminister von Rumänien und Estland. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Wir gehen wieder auf Tour. Die Journalisten ihres Vertrauens. Gabor Steingart, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Pia von Versebel, Diana Kinnert und natürlich unsere Liveband. Auf unseren ersten Stopp freue ich mich schon sehr, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, denn wir kommen zu Ihnen. Am 29. Juni ins Stage Operettenhaus. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Musik und Zuversicht. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns dort sehen und nach der Show kennenlernen. Urlaub soll bekanntlich die schönste Zeit des Jahres sein. Das darf Bundeskanzler Friedrich Merz nicht hören, aber für viele ist es so. Gleichzeitig gibt es kaum einen Zustand, in dem vernünftige Menschen so zuverlässig merkwürdige Dinge tun. Im aktuellen Club der Optimisten sprechen Jörg Thaddeus und ich über die kleinen und großen Absurditäten des Reisens. Über Menschen, die im Urlaub plötzlich anders werden, über Erwartungen, Ansprüche und Situationen, die man sich im Alltag eigentlich nicht vorstellen kann.
Es gibt nichts Schlimmeres eigentlich als Touristen. Und ich war im Urlaub an einer Stelle, an die ich früher Touristen gebracht habe. Als Mitarbeiter der Sonderzugbetriebsgesellschaft habe ich als Liegewagenbetreuer, ich bin ein bisschen auf der Welt, deswegen kann man da einiges machen, habe ich Leute unter anderem in Pesaro abgesetzt. Also da sind wir mit dem Zug hingefahren. Das ist von Dortmund ein elendweiter Weg in einem schäbigen Liegewagen aus den 60er Jahren. Natürlich keine Klimaanlage, selbstverständlich irgendwann auch kein Wasser mehr, weil die Seilzüge sich durch die Wärme ausgeweitet haben und das Wasser lief auf die Strecke. Keiner konnte sich mehr die Hände waschen. Tolles Gesicht, Aleph, tolles Gesicht. Und dann haben wir die da abgesetzt in Pesaro, durften 3 Stunden bleiben, ein Eis essen und wieder zurückfahren wunderschöne Dortmund. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich muss mir irgendwann mal hin und keine 30 Jahre später bin ich da. Und das war der Urlaub. Und da, wenn du Touristen betreust in einem Liegewagen, dann weißt du, der Mensch ist normalerweise komplett verantwortungsvoll, navigiert sich durch sein Leben, außer er ist im Urlaub. Dann verliert er jede Kontrolle, er braucht Steuerung, er braucht Führung. Also ich saß in meinem Dienstabteil, da hat man die Reisepässe gesammelt und die Decken. Deswegen habe ich mit dem Rauchen angefangen, weil die Decken so gestunken haben. Und dann steht eine Frau in meinem Dienstabteil und sagt, darf ich bei Ihnen Pipi machen? Und ich habe gesagt, natürlich nicht, weil das ist ja mein Dienstabteil und mitnichten eine Toilette, wie Sie vielleicht sehen. Warum sollte ich auf der Toilette sitzen? Und so sind Touristen.
Ja.
Und deswegen haben wir das zum Thema heute gemacht. Was hat die Frau nochmal gewollt hier in dem Fünf-Sterne-Hotel?
Sie hat das Recht auf Leitungswasser eingeklagt. Also es ist, ich finde es beeindruckend. Eine Urlauberin, deren Nationalität nicht offengelegt wird, man munkelt, was es gewesen sein könnte. Ich habe überhaupt keine Vermutung. Sie verbrachte die Feiertage in einem Fünf-Sterne-Hotel und sie hatte gebucht eine Halbpension, da war Essen dabei, Abendessen, aber kein Getränk. Sie allerdings bestand darauf, dass sie doch bitte Leitungswasser dazu bekommt. Sie bekam kein Leitungswasser, sondern das Hotel sagte, wir haben nur ein Flaschenwasser. Und dann ist die Frau vor Gericht gezogen und verlangte 2700 Euro Schadensersatz für das Wasser, das sie zahlen musste, wegen finanzieller Einbußen und Achtung, wegen emotionaler Belastung.
Sie war emotional belastet, weil sie kein Trinkwasser, Leitungswasser hatte.
Ja, wahrscheinlich auch, weil sie darüber streiten musste.
Fürchterlich. Das ist eine schlimme Welt. Also ich glaube, man kann nur ein grabeskalter Zyniker werden und darf sich nicht wundern, wenn irgendwo so eine Meldung steht, geheimnisvoller Harpunentod einer Touristin. Weil man weiß, da hat der Kellner, der hat gerade einen Pulpo gejagt, hat sich gedacht, da ist er. Das ist die mit dem Leitungswasser. Rums. Ach, Mensch. Also so stelle ich es mir vor.
Im aktuellen Club der Optimisten geht es um Deutschlands neue Superreiche, Wolfgang Kubickis Comeback an der FDP-Spitze, die Enkelin von Benito Mussolini im Reality-TV, um sinkende Müllberge, Fußball-Weltmeisterschaften und die erstaunliche Frage, warum Menschen im Urlaub offenbar jede Form von Verstand verlieren. Jörg Thaddäus und ich blicken auf einen Monat zurück, der wieder einmal gezeigt hat, die Welt ist oft absurd, manchmal besorgniserregend und trotzdem voller Gründe, optimistisch zu bleiben. Die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ist die Kaderschmiede für die bedeutendsten Militärkarrieren Deutschlands. Und für den Akademieleiter gelten natürlich höchste Anforderungen in Disziplin, Moral und vorbildhaftem Verhalten. Der Mann an der Spitze ist Konteradmiral Ralf Kuchler. Meine Kollegin Claudia Scholz hat den Akademieleiter im Rahmen einer investigativen Recherche genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse ihrer Recherche haben Wellen geschlagen. Claudia berichtet, Kuchler fehlt auffällig oft, arbeitet regelmäßig im Homeoffice und bundeswehrintern wird gegen ihn ermittelt. Und dennoch bleibt er weiterhin als Leiter der Akademie im Amt.
Er versteht also das politische Spiel im Verteidigungsministerium in der Bundeswehr. Und er ist aber auch sehr machtbewusst. Und dann jetzt kommt die andere Seite. Ich meine, er muss ja irgendwie auch skurril sein, wenn Leute ihn das Phantom nennen.
Und so nennen die ihn?
Ja.
Das Phantom.
Genau. Die nennen ihn in der Führungsakademie und zum Teil eben auch in anderen Kreisen der Bundeswehr wurde er Phantom genannt, wegen eben, weil er so oft gefehlt hat oder nicht präsent war. Und ja, also manche haben gesagt, er hat viele Gesichter.
Mhm. Was für Gesichter zum Beispiel?
Manche sagten berechnend, machtbewusst, arrogant, aber auch, ja, wenn du nicht wichtig für ihn warst, hat er dich links liegen gelassen.
Die ganze Geschichte ihrer Recherche erzählt uns Claudia in einem Morning Briefing Spezial. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. In unserem Literaturpodcast Edle Federn spricht Juli C. mit der Schriftstellerin Fiona Sironitsch über deren Roman mit diesem fantastischen Titel. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Ein Buch über junge Frauen, die in einer nahen Zukunft aufwachsen, in der vieles brüchig geworden ist. Natur, Öffentlichkeit, Erinnerung, Gemeinschaft. Eine Welt der ausgestorbenen Vögel, der digitalen Archive, der Wut, Liebe, des Kontrollverlusts und der Frage, wie man eigentlich erwachsen wird, wenn die Welt um einen herum immer instabiler wird. Weil es, wie gesagt, in dem Roman in besonderer Weise auch um Vögel geht, sprechen Juli C. und Fiona Sironitsch unter anderem über Naturschutz und gesellschaftliche Vernachlässigung.
Ich wohne am Rand von einem Naturschutzgebiet, was wirklich sehr groß ist, in dem leben die fast weltweit letzten an die 30 Brutpaare der sogenannten Großtrappe. Das ist einer der schwersten flugfähigen Vögel der Welt. Denkt man gar nicht, weil es gibt ja auch krasse Albatrosse und so eine Kondor, die wirklich riesige Spannweiten haben. Die Großtrappe ist einfach schwer, wie so ein dicker Sack und die fliegt trotzdem. Die sind Bodenbrüter, die bleiben auch im Revier. Die haben, weswegen sie für Ornithologen wahnsinnig reizvoll sind, ein unfassbares Balzverhalten. Die klappen irgendwie ihr Federkleid quasi um und unten drunter haben die wie so weiße Ballettröckchen und damit tanzen die herum. Das sieht wirklich verrückt aus. Was ich mich schon manchmal frage, da wollte ich einfach mal kurz wissen, ob du auch diese Ambivalenz verspürst. Da werden halt wirklich hektarweise Ländereien eingezäunt und konserviert für diese 30 Brutpaare. Einerseits fühle ich das total, weil ich Vögel super finde und die Vorstellung, dass das die letzten ihrer Art sind, die jetzt da vor meiner Haustür irgendwie noch ihre Babys brüten, ja, damit es halt irgendwie weitergeht, das finde ich mega. Auf der anderen Seite ist dieses Reservat umgeben von Dörfern, in denen es keine Schulen mehr gibt, keinen Nahverkehr und weißt du, was ich meine? Also da erodiert sozusagen draußen halt auch die Gesellschaft so. Ne, vielleicht ein bisschen großes Wort, aber da sind starke Verwerfungen sozialer Natur, gerade in der Gegend hier außerhalb von Berlin, die sehr arm ist und ein bisschen vergessen. Und gleichzeitig wird halt mit einem wahnsinnigen Aufwand werden so die 30 letzten Brutpaare der Großtrappe geschützt. Manchmal stehe ich so ein bisschen davor und denke so, ja, einerseits fühle ich es, andererseits ist es eigentlich krass.
Aber nimmt sich das gegenseitig? Also glaubst du, dass quasi, dass wenn das Naturschutzgebiet abgebaut werden
ist würde, den
dass,
besser
dann, dass sie das Geld dann in neue Schulen stecken würden? Also so kann man das ja meistens nicht gegeneinander ausspielen.
Nee, also so auf keinen Fall. Ja. Nicht über Geldtöpfe, aber vielleicht über Fokussierung oder Aufmerksamkeit. Also über die Frage, worauf konzentrieren wir uns, was sehen wir? Irgendwie sind das ja Metaphern, ne? Also, dass wir Vögel konservieren, nicht wollen, dass sie sterben, das hat ja irgendwas mit einer generellen Verlustangst zu tun, dass wir bewahren wollen, was uns umgibt. Und das ist ja auch richtig, aber wir machen das halt an Tieren fest und nicht an Menschen. Das ist irgendwie schon komisch, oder? Das ist, glaube ich, einfach ein Vernachlässigungsgefühl, was ich gegenüber den Menschen habe, weswegen ich diese Ambivalenz manchmal verspüre. Also, weil an der einen Seite einfach zu wenig getan wird, an der anderen sehr viel. Also, das macht, glaube ich, in mir manchmal so ein
Störgefühl. Das verstehe ich.
Das ganze Gespräch ist eine sehr schöne Einladung in einen Roman, der zwar dystopisch klingt, aber erstaunlich lebendig ist. Im aktuellen achten Tag ist der Journalist und Bestsellerautor Jan Fleischhauer zu Gast. Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist sein neues Buch »Du bist nicht allein«. Und die Frage, warum sich immer mehr Menschen politisch, kulturell und medial nicht mehr vertreten fühlen. Fleischhauer spricht über das sogenannte Mehrheitsparadox, über die Entfremdung zwischen politischer Klasse, Medien und Bevölkerung und über die Frage, warum sich viele Deutsche zwar als Mehrheit empfinden, politisch aber zunehmend ohnmächtig fühlen. Besonders spannend wird es dort, wo es um unsere eigene Zukunft geht, den Journalismus. Was unterscheidet Haltung von Haltungsjournalismus? Ist es Aufgabe von Journalisten, politische Entwicklungen zu beobachten oder aktiv zu bekämpfen? Und was passiert, wenn Medien sich zunehmend als Teil eines größeren gesellschaftlichen Projekts verstehen? Genau darüber sprechen Jan Fleischhauer und ich im aktuellen achten Tag.
Also neu ist das, was unter diesem Begriff Haltungsjournalismus Konjunktur bekommen hat. Also gegen Haltung im Journalismus spricht ja erstmal überhaupt nichts. Also ich habe ja auch eine Haltung, Sie haben eine Haltung. Haltungsjournalismus meinte eigentlich was anderes. Haltungsjournalismus heißt, wir müssen uns jetzt einreihen als Journalisten in ein größeres Projekt, in diesem Fall Rettung der Demokratie vor ihren Feinden. Und daraus entstehen dann bestimmte Fragen, zum Beispiel, wie kann man die AfD klein halten? Das halte ich für Journalisten total vermessene Frage. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich würde sagen, es ist die Aufgabe der politischen Konkurrenz, die AfD klein zu halten und ihr den Weg zur Macht zu verlegen. Aber doch nicht unsere. Wir sind doch nicht Verfassungsschützer. Ich habe das nirgendwo unterschrieben. Kleiner Verfassungsschützer Jan Fleischhauer. Ja, das denken aber ganz, ganz viele. So, und wenn ich einmal angefangen habe, so zu denken, also mein Auftrag ist die Rettung der Demokratie, ja, dann darf ich ganz vieles auch nicht mehr tun. Also zum Beispiel so schreiben wie ich. Es ist manchmal flapsig. Ich mache mich über Leute lustig. Ich verspotte Leute. Ich habe, wenn man so will, ein eher frivoles Verhältnis auch immer zu meinem Beruf gehabt. So.
Die Links zu den gerade hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.